Heute ist der Kompass ja das Zeichen für Rettung. Er ist ja meist auf Seereisen ein wichtiges Navigationsinstrument, um den richtigen Kurs halten zu können. Vor allem dann, wenn Dunkelheit oder Nebel einem die Sicht versperren. Unsere heutige Predigt trägt deshalb auch den Titel »Im Bauch der Dunkelheit«. Dabei geht es auch um eine Seereise, die sich allerdings von einer überirdischen Seereise zu einer unfreiwilligen Unterseereise entwickelt. Die Rede ist also von Jona, wie ihr schon gemerkt habt heute Morgen, Jona der Prophet. Die Predigt wird 4 Teile enthalten. In Teil 1 werden wir uns wieder fragen, ob die Geschichte Jonas vielleicht nur ein schönes Märchen ist oder ob es sich um eine wahre Geschichte handelt. In Teil 2 wird die Geschichte des Jona zur Erinnerung nur noch mal in den Grundzügen wiedergegeben. In Teil 3 werden wir auf den Teil eingehen, den Jesus in seinen Worten bestätigt hat, im Bauch der Dunkelheit. Und Teil 4 betrachtet mit euch schon weihnachtlich, welche Gaben und Geschenke wir in Christus haben. Teil 1. Eine wahre Geschichte. Von allen Geschichten in der Bibel ist der Bericht von Jona und dem Wal diejenige, die die Leute am schwersten schlucken können. Für Zweifler ist es ein Fest, sich über den Bericht von einem Mann lustig zu machen, der von einem Wal verschluckt wurde und in der Lage war, nach 3 Tagen und 3 Nächten davon zu berichten. Ich muss mal kurz meinen Empfang besser einstellen. In dem dummen Versuch, diese scheinbaren Erfindungen der Geschichte zu vermeiden, behaupten einige, diese Geschichte sei niemals wörtlich gemeint gewesen, sondern als Gleichnis zu verstehen. Also wie soll man mit der Geschichte umgehen? Das Problem damit, Jona als Gleichnis zu betrachten, besteht darin, dass die Bibel selbst ihn nirgendwo so behandelt. Die Geschichte ist als historische Erzählung geschrieben, mit absolut keinem Hinweis darauf, dass es sich um ein Märchen oder um ein Gleichnis handelt. Ich möchte deshalb den Wahrheitsgehalt dieses Buches Jona an 3 Aspekten verdeutlichen. Erstens, wir haben überhaupt den besten Zeugen, den es gibt. Jesus selbst behandelt Jona als historisch, wenn er erzählt, dass Jona ein Prophet war, dessen Predigten das Volk von Ninive dazu brachten, Buße zu tun. Was steht denn geschrieben? Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, und das ist ja genau die entscheidende Stelle, die immer so angezweifelt wird, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden beim Gericht mit diesem Geschlecht auftreten und werden es verdammen. Denn sie taten es nach der Predigt des Jona, denn sie taten nach der Predigt des Jona Buße. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Würde man also diese Geschichte Jonas als Märchen, als Lüge oder als Gleichnis abtun, dann würde man Jesus unterstellen, ein Lügner zu sein. Es ist ja interessant und bemerkenswert, wisst ihr, welchen Teil Jesus hervorhebt aus der Geschichte Jonas. Er erwähnt genau nämlich diese 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und deshalb sollen auch sie Thema der Predigt sein. Dann zweitens, die Stadt Ninive als solche. Ninive war eine sehr alte Stadt. Ihr Ursprung ist bereits im 1. Mose 10 berichtet. Es war Nimrod, der zuerst Babel und dann Ninive im Land Assur baute. Die Stadt lag strategisch sehr günstig am Fluss Tigris und muss gewaltige Ausmaße gehabt haben. Ihre Stadtmauer soll eine Höhe von 30 Metern gehabt haben und wurde von rund 1500 Türmen geschützt. Reichtum und Wirtschaft florierten in dieser Metropole und es gab diese Stadt also ganz real. Dann drittens, der große Fisch. Wenn man Jonas Geschichte nicht kennt, möchte man sagen, auch das noch. Nicht nur der Tod durch Ertrinken, jetzt kommt auch noch ein Fisch und frisst ihn. Dann kommt die Überraschung. Jona ist verschlungen, aber nicht gefressen. Er sitzt im dunklen, feuchten Bauch des Tieres und muss weiterhin auf den Tod warten. Im Wasser, da war wenigstens noch etwas Licht da. Vielleicht sogar Wärme durch die Sonne. Hier im Fischbauch umgibt ihn Dunkelheit und allzu gut wird die Luft da drin auch nicht gewesen sein. Für manche Menschen ist Jonas Aufenthalt in dem großen Fisch ein Problem. Aber es ist bekannt, dass ein Mann namens James Bartley im Jahr 1896 anderthalb Tage im Bauch eines Wals überlebte, bevor er gerettet wurde. Es wurde gesagt, dass er 36 Stunden im Wal war und es wurde auch gesagt, dass seine Haut von den Magensäften des Wales gebleicht worden war. Er soll innerhalb von 3 Wochen zur Arbeit zurückgekehrt sein. Das waren noch Zeiten. Er starb 18 Jahre später und sein Grabstein in Gloucester sagt: James Bartley, ein moderner Jona. Tatsächlich bietet die Anatomie der Wale ausreichend Sauerstoff, um ein Überleben zu ermöglichen. Es ist tatsächlich auch physikalisch möglich, dass ein Pottwal einen Menschen schluckt, da bekannt ist, dass er riesige Tintenfische als Ganzes schluckt. Sogar eine Delikatesse für Wale. Und dann sind wir bei Teil 2, bei der Geschichte Jonas. Wenn Gott einem Propheten einen Auftrag gibt, dann ist das nicht immer eine positive Botschaft. Bevor Jona berufen wurde, nach Ninive zu gehen, war er bereits in Israel als Prophet bekannt. Er war damit kein Anfänger und kein Neuling, sondern ein erfahrener Prophet, der wahrscheinlich in hohem Ansehen stand. Aber nun wollte Gott ihn gebrauchen, um eine Gerichtsbotschaft zu predigen. Und das nicht nur in seinem eigenen Land, sondern auch noch im Land eines potenziellen Staatsfeindes Israels. Das war eine ganz andere Situation. Jona schreckte natürlich vor diesem Auftrag zurück. Und das Ende des Buches macht klar, dass Jona wusste, dass Gott anderen Völkern gegenüber gnädig war. Und genau das passte ihm nicht. Jona wurde seinem Auftrag zunächst nicht gerecht. Er ging zwar aus, aber dann in eine völlig andere Richtung. Er war nicht durch Gehorsam gekennzeichnet, sondern durch Ungehorsam und Eigenwille. Wir finden bei ihm nicht Freude, sondern Ärger und Trotz. Es ist zum Verständnis der Tragweite dieses Auftrages wichtig, das Umfeld zur Kenntnis zu nehmen. Denn Assyrien war zur Zeit Jonas eine Weltmacht und damit eine Bedrohung für alle Nachbarländer, auch für Israel. Es wäre so, als wenn dir jemand sagen, als wenn Gott dir sagen würde: Martin, flieg morgen nach Nigeria und predige den Boko Haram das Evangelium. Jona bekommt es knüppeldicke, so wie es viele von uns leider auch schon erlebt haben. Und so auch Jona. Könnt ihr euch erinnern an den letzten Sommer? Affenhitze, Tage in der Sonne, Tage in der Hitze, Tage aber auch am Wasser. Ich hatte diesen großartigen Urlaub am Wasser diesen Sommer zu verbringen. Du springst von irgendeiner Höhe ins Wasser. Und dann bist du unter Wasser und auf einmal ist der Lärm, der vorher um dich herum war, weg. Da ist nur Stille im Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf einmal ist nur Stille da, die Stille des tieferen Wassers. Und wenn du in die Dunkelheit, ins Leid fällst, umgibt dich auch erst einmal nur Stille. Stille, die für manche schwer zu ertragen ist, für manche lähmend, für manche panikauslösend, für manche wiederum wohltuend. Jona, der Aktive, der Selbstbestimmte, der so viel Selbstbewusstsein hat, dass er sich sogar dem Willen Gottes entzieht und meint, vor Gott flüchten zu können. Er, der selbst im Unwetter noch der Bestimmer und ist und den Mitmatrosen sagt, werft mich ins Meer, schwebt in der gleichen Stille und wird förmlich von ihr verschluckt. Und nun sitzt er handlungsunfähig im Bauch des Fisches, in Gestank und Dunkelheit, zur Untätigkeit verdammt. Außer zur Ruhe kommen, nachdenken, sich auf den Tod einstellen, bleibt ihm nichts mehr. 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden. Das ist nicht unbedingt ein Wal, in dem er sich befindet. In der Übersetzung kann es auch heißen, großes Seeungeheuer, was da Jona verschlingt. Aber der Prophet, entgegen aller Erwartungen und Vermutungen, weint nicht im Innern, hat keine Depression. Er betet einen Dankpsalm. Erstaunlich. Aus Trotz und Eigensinn wird Dank. Und auf den Befehl Gottes hin wird er wieder an Land ausgespien. An der Stelle beginnt die Geschichte von Neuem. Jona bekommt wieder den Auftrag, nach Ninive zu gehen, den er nun auch in seiner Haltung deutlich verändert befolgt. Er geht ein Drittel des Weges in die Stadt hinein und kündigt an, dass Ninive nach 40 Tagen umgestürzt wird. Diese Ankündigung ergeht zwar ohne Begründung, ja sogar ohne eine Erwähnung Gottes, gleichwohl löst sie bei den Menschen aus Ninive eine umfassende Buße aus, an der nicht nur die gesamte menschliche Bevölkerung beteiligt ist, sondern sogar auch die Tiere. Aufgrund dieser Buße reut Gott das angekündigte Unheil. Er vollzieht das Gericht nicht. Ausgerechnet diese Verschonung Ninives bedeutet für Jona ein großes Ärgernis. Er begründet nun zum ersten Mal, warum er den Auftrag nicht erfüllen wollte. Er habe von Anfang an gewusst, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Herr ist, langsam zum Zorn und groß an Güte, der das angekündigte Unheil bereut. Nachdem die von Anfang an befürchtete Verschonung Ninives eingetreten ist, wünscht er sich den Tod. Und Gott fragt ihn nach der Berechtigung seines Zorns. Die Szene wechselt. Jona war nach der Gerichtsankündigung aus der Stadt gegangen und hatte sich östlich von ihr niedergelassen. Aber nun kommt kein Katastrophenfilm, keine Action. Über die Hütte, die er sich vorher dort gebaut hatte, lässt Gott zu Jonas Freude einen Rizinus als zusätzlichen Schattenspender wachsen. Doch schon am nächsten Morgen lässt er den Rizinus wieder verdorren. Die Sonne und ein heißer Ostwind setzen Jona bis zur Ohnmacht zu. Nachdem Gott ihn noch einmal nach der Berechtigung seines Zorns gefragt hat und Jona energisch bejaht hat, fragt Gott abschließend: Du hast dich über den Rizinus erbarmt, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht wurde und in einer Nacht verging. Ich aber sollte mich nicht über Ninive, die große Stadt, erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können, und viel Vieh? Mit der Frage endet die Erzählung. Eine Reaktion Jonas wird nicht berichtet. Und da sind wir bei Teil 3, im Bauch der Dunkelheit. Welche Gedanken werden Jona in dieser Zeit, als er im Bauch des großen Fisches saß, durch den Kopf gegangen sein? Welche Stimmungsphasen wird er durchgemacht haben? Todesangst, Auflehnung gegen sein Schicksal, Wut gegenüber Gott, Resignation und Depression und irgendwann auch Nachdenken über sein bisheriges Leben. Was war gut? Was würde ich in einem neuen Leben anders machen wollen? Wenn ja, wenn Gott mir noch eine Chance gibt, wo hätte ich schon viel früher umkehren, meine Meinung, mein Verhalten, mein Leben ändern müssen? Wer von uns schon mal in schweren Krisen war, vielleicht sogar durch Krankheit mit dem eigenen Tod rechnen musste, wird viele dieser Fragen kennen, die einem oft durch den Kopf gehen, wenn in der Dunkelheit der Nacht der gnädige Schlaf fehlt. Ich habe in meinem bisherigen Leben einige Male im Bauch der Dunkelheit gesessen. Zweimal im Aus einer beruflichen Laufbahn. Einmal im Aus nach einer 22-jährigen Ehe. Einmal im Aus einer sehr aggressiven Krebserkrankung. Und über die anderen Dunkelheiten meines Lebens will ich gar nicht reden. Wenn du in so einer Schieflage deines Lebens hängst, so in der Tiefe schwebst, in der dich Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung anfällt, dann kommt da ein anderer mit einer leisen Stimme zu Besuch und fragt: Du, gibt es Gott denn wirklich? Und wenn es denn diesen Gott gibt, warum lässt er das dann in deinem Leben zu? Und ich habe diese Frage wortwörtlich so gehört. Die Situation ist schon die eines Schmelztiegels. Du fängst ja wirklich an, über dein Leben nachzudenken. Deine Seele beginnt plastisch und formbar für Gott zu werden. Wie die Seele einer Miriam, der Schwester von Mose, nach ihrer Revolte mit Aaron gegen ihren Bruder Mose. Oder wie die Seele eines Simson nach seiner Erblindung und Versklavung bei den Philistern. Oder wie die Seele eines Manasse, den man dem die Augen ausgestochen hatte, der König von Juda war und der in einem assyrischen Kerker vor sich hin dämmerte. Oder wie die Seele des jüngeren und verlorenen Sohnes im Schweinestall. Wie die Seele eines Petrus, der, nachdem er seinen Herrn dreimal verraten hatte. Sie alle wurden durch die große Dunkelheit und das Leid in ihrem Leben hin zu Gott verändert. Wie auch meine Seele form- und veränderbar wurde in diesen Dunkelheiten für Gottes Reden. Wisst ihr, Sünde erkennt man immer sehr gut bei anderen. Oder wenn uns Gottes Wort unmittelbar ins Gewissen trifft. Aber in so einer Zeit erkennst du auch Sünde bei dir. Und ich habe Menschen dafür um Vergebung bitten müssen. In Sprüche 17, Vers 3 heißt es: Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Und ich kann dir aus meinem Leben folgende Erfahrung mitgeben. Wenn du deine Lektion nicht lernst und dein Verhalten änderst, wiederholt Gott seine Lektion. Es wird ja auch ausgesagt, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Und das stimmt ja auch. Aber viele denken, auch in diesem Plan wirst du befördert, kriegst mehr Gehalt, kriegst eine tolle Frau. Aber dieser Plan beinhaltet auch einen Erziehungs- und Veränderungsplan. Der ist da genauso mit drin. Und die Dynamik dieses Veränderungs- und Erziehungsplans bestimmen wir selbst. Gott sagt: Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends, sagt Gott zu seinem Volk. Und das haben wir ja gerade vor 80 Jahren erlebt hier in Deutschland. Aber ohne Leiden kein Wachstum. Im Bauch der Dunkelheit zu sitzen, gehört zu unserem Leben. Wenn du im Bauch der Dunkelheit sitzt und du vielleicht verzweifelt im Glauben fragst, warum, wozu? Könnte man auch fragen, warum gehst du eigentlich mit deinen Eltern als Kind zum Zahnarzt? Warum tut man dir das an? Warum tut man dir das an? Oder warum legst du dich auf einen Operationstisch? Worin liegt da der Sinn? Oder warum lässt du dir um Gottes Willen ein scharfes Messer durchs Gesicht ziehen? Warum lässt du sowas zu? Warum lässt du dir in den Arm stechen, damit man dir Blut aus dem Körper zieht? Oder warum lässt du mit einem Laserstrahl die Haut verbrennen? Natürlich kannst du da antworten, ja, das passiert ja alles zu meinem Besten. Die Frage nach dem Warum und Wozu, und ich verstehe das einfach nicht, mündet immer wieder in die Frage des Vertrauens. Du vertraust dem, der das an dir bewirkt. Den Rest könnt ihr auch selber zusammenräumen. Hier gilt das Käferprinzip. Ja? Die Lebensumstände drehen und wirbeln dich so hin und her, dass du wie ein Käfer auf dem Rücken zu liegen kommst. Aber sieh genau hin. Nur wenn du auf dem Rücken zu liegen kommst, dann kannst du besser nach oben schauen. Und du schaust nicht nur nach oben, du kannst so viel strampeln und hampeln, wie du willst. Aus eigener Kraft kommst du da nicht mehr raus. Was rettet uns aber? Was hilft uns durch? Was gibt uns wieder Kraft? Wer setzt in der Dunkelheit den richtigen Kurs? Die Antwort dafür finden wir im 4. Vers des 15. Kapitels des Johannesevangeliums. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Diese Lösung ist einfach und schwierig zugleich. Edith nickt. Einfach im Glauben an Jesus dranbleiben. Dann bleibt Jesus in uns und setzt den richtigen Kurs. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Der da in dir ist und in dir wohnt, der dich liebt und dich umgibt und dich führt und leitet, in dem stecken alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit. Kolosser 2. Und diese Schätze der Erkenntnis und Weisheit schauen wir uns genau an und packen jetzt mal ganz weihnachtlich die Geschenke aus. Teil 4. Reichangaben und Schätzen in Christus. Die erste gefundene Schatzkiste, die sich für die Frage, wer bin ich in Christus, auftut, gibt uns die folgende Antwort. Ich bin von Gott angenommen. Was heißt das denn? In erster Linie bist du ein Kind Gottes. Und das ist was ganz Entscheidendes, eine ganz entscheidende Aussage, dass ihr Kinder Gottes seid. Du bist von Gott als Kind adoptiert. Du bist vor Gott durch Jesu Tod gerechtfertigt. Durch den Heiligen Geist hast du einen direkten Zugang zu Gott im Gebet. Und nicht wie in Deutschland erst 20 Anträge, 3 Stempel und 4 Gesuche. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Aber durch was für ein Opfer freigekauft? Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. All das steckt in dieser Schatzkiste. Wer bin ich in Christus? Die zweite große gefundene Schatzkiste, die sich für die Frage, wer bin ich in Christus, auftut, gibt uns die folgende Antwort. Ich bin sicher. Was heißt das? Nun, ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Von Gottes Liebe kann ich nicht getrennt werden. Ich bin gewiss, dass Gott das gute Werk, das er in mir angefangen hat, auch zu Ende führen wird. Ich habe neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann rechtzeitig Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe, Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Und nun machen wir noch die dritte große Schatzkiste auf, die sich für die Frage, wer bin ich in Christus, auftut. Und siehe da, du bist bedeutungsvoll. Du bist das Salz der Erde und ein Licht in der Welt. Das bist du einfach. Du bist erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Du bist ein persönlicher Zeuge für Christus. Ob das nun in Burg oder Dithmarschen ist. Du bist ein Botschafter der Versöhnung Gottes mit dieser Welt. Du hast in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Halleluja. Du kannst frei und zuversichtlich zu Gott kommen, in jeder Lage deines Lebens. Du bist Gottes Mitarbeiter und du vermagst alles durch Christus, der dich stark macht. Wenn du also im Bauch der Dunkelheit sitzt, dann musst du nicht irgendwas Besonderes tun. Es reicht, wenn du in Christus gleichmäßig und ausdauernd bleibst. Und das kann schon schwer genug sein. Denke daran, dass du von Gott vollkommen angenommen worden bist, weil das Opfer Christi für dich ein vollkommenes Opfer war. Dass du in Christus sicher bist und niemand dir deine Rettung nehmen und dich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Denke daran, dass du in Christus Bedeutung hast, auch wenn du dir selbst oft das Gegenteil sagst. Du hast diese Bedeutung einfach. Du hast sie einfach bekommen, seitdem du Christus dein Leben gegeben hast. Und somit ist es eben auch nicht mehr deines. Vielleicht könnt ihr euch wieder wie ein Kind über all diese Geschenke freuen. Über all diese Gaben und Geschenke in Christus. Vielleicht. Ich kenne euch ja auch mit einem Lächeln und mit Freude im Gesicht. Und seht, das ist viel mehr, viel, viel mehr als der Shishi, den wir uns jeden Weihnachten wieder über den Gabentisch zuschieben. Die Dankbarkeit dafür liegt im Auge des Betrachters und des Beschenkten. Und zum Schluss ein sehr hoffnungsvolles Wort für diejenigen, die sich jetzt gerade vielleicht im Bauch der Dunkelheit befinden. Von Jesus aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt vielleicht sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein, Ramona. All eure Fragen werden beantwortet sein. Und das sagt der, der von sich sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Amen. Der Herr sei dein Hirte, er führe dich zu frischen Quellen und gebe dir neue Kraft. Er leite dich auf sicheren Wegen, damit du seinem Namen alle Ehre gibst. Und auch, wenn es durch dunkle Täler geht, oder du im Bauch des großen Fisches sitzt. Fürchte kein Unglück, denn dein Herr ist bei dir. So mögen dich Tag für Tag seine Güte und Liebe begleiten. Und du darfst in seinem Haus dein Leben lang bleiben. Amen. Euch eine gute Woche.